Aus meiner Garage wollte ich euch einen blauen Kanister mitbringen, aber der Schnee hat das verhindert und so müsst ihr ihn euch innerlich vorstellen. Dieser Kanister erinnert mich daran, dass ich einmal auf der Strecke geblieben bin. Auf einer Autobahnbrücke musste ich stehen bleiben und mein Auto an einer unpassenden Stelle parken. Nein, anhalten, denn der Tank war leer. Ich dachte, ich schaffe es noch, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich musste zu Fuß zur nächsten Tankstelle gehen, mehrere Kilometer, und habe mir dort einen Kanister gekauft, den ich damals noch nicht hatte in meinem Auto, und bin zurückgekommen und musste wieder auffüllen. Leer, ausgetrocknet, übers Limit. Und seitdem erinnert mich dieser Kanister daran. Der Kanister daran, dass es passieren kann, dass obwohl man eine Tankanzeige hat, man das übersieht und übers Limit geht. Ausgebrannt, leer, empty, am Ende der Kraft. Vielleicht bist du gerade Corona-müde, gestresst, gefordert, genervt. Und vielleicht hast du auch eine Idee, was dich stresst und was dich nervt und was dich im Moment belastet. Und vielleicht hat es auch mit Corona gar nichts zu tun. Denn als Menschen sind wir ja komplexer als eine Tankfüllung. Wir funktionieren nicht so einfach. Es gibt ganz viele Faktoren, die dazu führen können, dass man innerlich leer ist. Und worauf ich achte, das achte ich. Und in dieser Predigtreihe, Gottes Plan für dein Wohlbefinden, achten wir einmal auf den Körper, auf die Gefühle, auf den Geist. Und in den letzten Predigten haben wir über Psychosomatik gesprochen, über die Verbindung von Körper und Gefühlen und Geist. Und dass wir manche Leere verarbeiten und unser Körper lauter schreit, weil wir die Gefühle überhören und so weiter. Wir wollen achtsamer leben. Wie achtest du auf deinen Körper? Wie achtest du auf Bewegung, auf Ernährung? Wie achtest du auf deine Gefühle? Wie lenkst du sie? Wie nimmst du sie wahr? Und wie achtsam bist du mit deinem Geist? Ich weiß nicht, ob du so eine spirituelle Tankanzeige hast. Wo stünde die gerade? Es ist nicht so, dass unser Leben so einfach ist, dass heute wir also predigen können, okay, geh zur Tankstelle, lass dich wieder auffüllen und alles läuft wieder rund. Ein Gottesdienst, rein und wieder raus. Und schon ist alles wieder prima. Es gibt so viele Zapfsäulen, so viele Angebote, die du wahrscheinlich auch schon kennst. Und trotzdem kann es dir so ergehen wie mir auf der Brücke, dass du erstmal stehen bleibst. Und diese Frage, wie ist deine spirituelle Tankanzeige, könnte sogar unangenehm zu sein für dich. Sie könnte sich so anfühlen, wie wenn man ein Kind fragt, hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Hast du schon geduscht? Hast du schon dein Zimmer aufgeräumt? Ja, irgendwie wissen wir, dass es zu unserem Wohlbefinden wahrscheinlich beiträgt, ab und zu Hausaufgaben zu machen, zu duschen und das Zimmer aufzuräumen. Aber es fühlt sich nicht gut an, daran erinnert zu werden. Und ich wurde noch mit dem Lied erzogen oder habe es als Kind beigebracht bekommen, lies die Bibel und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und bei dem, wenn du wachsen willst, wurde es in der Tonart immer höher. Wenn du wachsen willst, bis man im Himmel war. Und der Prediger heute, der wird dich also erinnern ans Beten und ans Bibellesen und dann fühlst du dich vielleicht genauso wieder wie als Kind. Ja, ich weiß doch, man müsste. Und andere werden vielleicht erzählen, was für großartige Erfahrungen sie beim Bibellesen machen. Und andere erzählen, wie sie im Lobpreis von Herrlichkeit zu Herrlichkeit die Tonarten durchspielen. Und der Druck wird immer höher zu denken, ja, ja. Aber nein. Als ich auf der Brücke stehen geblieben bin, da musste mir keiner sagen, was ich tun muss. Da musste mich keiner daran erinnern, dass ich jetzt Benzin brauche, dass ich losgehen muss, dass ich mich bewegen muss, dass ich mich neu erfüllen lassen muss. Ja, Gemeinde ist eine Tankstelle Gottes und schön, dass du hier bist, dass du dir jetzt Zeit nimmst. Und ja, ich möchte mit dir heute aus dem Wort Gottes schöpfen Und ich möchte mich mit dir und mir verstricken lassen in eine Geschichte, in der auch ein Mensch erstmal am Ende ist und in der er eine Achterbahnfahrt des Lebens erlebt. Da geht es rauf und runter, da ist es übervoll und total leer. Und ich möchte heute nicht über Methoden der Spiritualität sprechen oder neue Praxistipps. Die wollen wir euch als Pastoren und mit euch gerne noch geben. Im April wollen wir 3 Abende machen über persönliche Spiritualität, sondern über 4 Haltungen. Die Haltung, halte Ausschau. Die Haltung, höre den Regen. Die Haltung, sei ehrlich vor Gott. Und die Haltung, öffne dich. Und ich möchte über Elia sprechen, denn im Neuen Testament wird er 29 Mal namentlich erwähnt. Das ist der Prophet, der am häufigsten erwähnt wird. Und er wird sogar verwechselt mit Johannes der Täufer. Jesus wird mit Elia verwechselt, als wiedergekehrter Elia. Elia, das ist Vorbild des Glaubens und Vorbild des Betens und gleichzeitig ein Mensch wie wir. Elia, seine Geschichte beginnt mit Trockenheit. Vor der Geschichte, die wir eben gehört haben. 3,5 Jahre kein Regen. 3,5 Jahre kein Regen. In Israel gibt es nur Regenzeit und Trockenzeit. Und das wechselt sich jedes Jahr ab. Und der Frühregen, je früher er kommt, umso besser. Aber 3,5 Jahre kein Regen, das ist zu viel. Alle sind ausgemergelt, alle sind am Ende und die Länge trägt die Last und in einer Katastrophe oder Krise trägt auch die Länge die Last und das ist kräftezehrend für den Körper, für die Gefühle, für die Nerven und der Geist trocknet aus, je länger es dauert. Und in dieser Trockenheit, da kommt Elia und er bekommt von Gott etwas geschenkt, ein spirituelles Gespür für Hoffnung und er übt 2 Haltungen ein. Das sind die ersten beiden Haltungen, nämlich halte Ausschau und ich höre den Regen oder höre den Regen. Halte Ausschau und höre den Regen. Also nur zur Erinnerung, der Himmel ist himmelblau. 3,5 Jahre lang, muss man sich mal vorstellen, kein Wölkchen am Himmel. Können wir uns heute nicht vorstellen bei dem grauen Wetter, aber innerlich können wir uns das vorstellen. Und Elia, obwohl der Himmel blau ist, keine Wolke am Himmel, sagt, ich höre den Regen. Er bekommt in der Trockenzeit geistliche Hoffnung geschenkt. Hoffnung, dass die Krise ein Ende hat. Hoffnung, dass es eine Wende gibt. Hoffnung, dass es neues Leben geben wird. Was Erfrischendes, was Erfüllendes. Und Elia schickt einen Diener los, um Ausschau zu halten. Sagt sie ihm, halte Ausschau. Und er schickt ihn einmal und er hält Ausschau. Und der Diener kommt zurück und sagt, ich sehe nichts. Da ist keine Hoffnung. Und er schickt ihn nochmal, ein zweites Mal, kommt zurück, sagt, ich sehe nichts. Und ein drittes Mal und ein viertes Mal und ein fünftes Mal, ein sechstes Mal. Und nach dem 7. Mal, da sagt der Diener nach 1. Könige 18, 41, ich sehe ein kleines Wölkchen am Himmel, so groß wie die Hand eines Mannes. Ich weiß gar nicht, ob man das auf einem Bild zeigen könnte, so eine Mini-Wolke. Nach 7-mal Fragen, halte mal Ausschau, ob es jetzt Hoffnung gibt, ob es das Ende der Krise gibt. Spirituelles Wohlbefinden, das steigt nicht von jetzt auf gleich. In diesem Text nicht, in dieser Erfahrung braucht es lange. Es braucht 7-mal Ausschau halten, es braucht Jahre sogar. Dieser Ladevorgang, dieses Refill, diese neu erfüllt werden, braucht Geduld. 6-mal, überhaupt kein Zeichen für Veränderung. Ich sehe nichts. Geh nochmal. Schau nochmal. Halte Ausschau. Und beim 7. Mal, da ist eine kleine Wolke. Was ist diese kleine Wolke? Nach 3,5 Jahren das erste Zeichen für Hoffnung, für das Ende der Trockenzeit, für das Ende der Leerung, für Erfrischung, für lebensspendendes Wasser, für Hoffnung. Wie lange noch? So beten die Psalmisten immer wieder als Klage, eine Frage, als Klage an Gott. Wie lange noch? Und Elia bekommt in dieser Trockenzeit die Kraft der Hoffnung und die Kraft der Geduld. Und er sagt zum König Ahab, geh und iss, ich höre den Regen. Wo bemerkt, er ist noch gar nicht da. Es ist noch keine Wolke da. Und er hört den Regen. In Krisenzeiten müssen wir uns keine Sorgen machen, dass sich schlechte Nachrichten automatisch vermehren und schlechte Gefühle. Da müssen wir gar nichts für tun, das passiert automatisch. Und je mehr Nachrichten wir gucken, umso besser. Und Gefühle der Resignation steigen und Gefühle der Leere werden zunehmen und Dünnhäutigkeit wird zunehmen und genervt sein. Nach 3,5 Jahren Trockenzeit und was die Gemeinde Jesu damals und heute in Krisenzeiten benötigt, ist spirituelle Kraft der Geduld und der Hoffnung. Warten können, bis diese kleine Wolke der Hoffnung am Horizont erscheint. Den Regen hören, die Vorboten der Hoffnung schon hören. Wie hört Elia das? Elia hofft nicht auf seine Expertise. Elia hofft nicht darauf, dass aufgrund seiner Erfahrung und seiner Kraft es die Wende geben wird. Elia hofft auch nicht, weil er so gute Entscheidungen getroffen hat, so gute Pläne gemacht hat und seine Hoffnung ist auch nicht darin begründet, dass er demnächst wieder gewählt werden möchte, sondern Elia betet und hört und all dieses Beten und Hören und Hoffen verweist auf Gott. Ich hoffe, sagt Elia, dass Gott die Situation verändern kann, dass Gott das Ende deiner und unserer Trockenheit schenkt. Die Gemeinde Jesu braucht immer wieder Menschen, Einzelne, die den Regen schon hören können. Und sie braucht immer wieder Menschen, die Ausschau halten nach Hoffnung. Und dann muss alles ganz schnell gehen. So heißt es in dem Text 1. Könige 18. Beim 7. Mal meldete der Diener, da ist eine Wolke, klein wie die Hand eines Mannes, die steigt gerade aus dem Meer rauf. Da sagte Elia, geh zu Ahab, richte ihm aus, spann den Wagen an, fahr los, sonst hält der Regen dich noch auf. Dann ging es Schlag auf Schlag. Wolken verdunkelten den Himmel, Wind kam auf, plötzlich viel starker Regen. Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Er band seinen Mantel hoch, lief vor Ahab her und kam zuerst in Jezreel an. Wow. Gott erfüllt Elia mit solcher Kraft, dass er schneller läuft als ein Pferdewagen und er ist der Erste in Jezreel. Wir könnten vermuten, dass es ein Halbmarathon ist, weil zwischen dem Karmel, wo sie sich befinden, bis nach wahrscheinlich Kfar Baruch, sind es zu Fuß 26 Kilometer. Aber wie weit das nächste Ziel auch entfernt ist, darauf kommt es gar nicht an. Mit der Kraft Gottes kannst du es bewältigen. Und auch als Gemeinde können wir die nächste Etappe bewältigen, obwohl das menschlich schwierig erscheint und sogar unmöglich. Und vielleicht hast du jetzt einen Elia, so durchtrainierter Körper, Modellathlet, fit und trainiert vor Augen, der sowieso ständig laufen geht und jeden Tag dir postet, wie viel er schon gelaufen ist und du bist schon ganz genervt. Aber im Neuen Testament steht was anderes über Elia. In Jakobus 5, Vers 17 steht, Elia, ein Mensch genau wie wir. Da steht, Elia, ein Mensch genau wie wir, flehte Gott im Gebet an, es nicht mehr regnen zu lassen. Da fiel 3 Jahre und 6 Monate lang kein Regen mehr auf das Land. Dann betete er noch einmal und der Himmel schenkte Regen. Also Elia wird nicht zum Vorbild, weil er als Mensch so stark ist, weil er als Mensch so übermenschlich gewesen ist, sondern Elia zeigt, welche Kraft Gott hat. Jakobus 5 spricht vom Gebet der Ältesten, von den Leitenden in der Gemeinde. Und wenn die neue Leitung zum Beten gerufen wird, in Krisen- und Trockenzeiten, auch in persönlichen Krankheitszeiten, dann sind die Ältesten auch damals und heute keine Übermenschen, die besonders gut beten können und besonders geschickt sind, sondern das sind Menschen, die darauf vertrauen, dass Gott etwas bewirken kann. Elia war ein Mensch wie wir. Und nur so können wir beten. Den Regen hören, das ist keine Superpower, die nur ganz wenige haben, sondern das ist eine Kraft Gottes, eine spirituelle Hoffnung in der Trockenzeit, die Zuversicht, dass Gott die Situation verändern kann, dass er erfrischen kann und nach der Verheißung von Jakobus 5 den Kranken aufrichten wird. Blättern wir jetzt weiter von 1. Könige 18 auf 19, dann läuft Elia schon wieder, aber er läuft um sein Leben vor Angst. Um nackte Angst. Isebel ist hinter ihm her. Das ist die Ehefrau von Ahab, dem König, und die will ihn töten lassen. Und er flieht in die Wüste und dort ist er ganz allein, sein Diener lässt er zurück und dort will er sterben. Und das meine ich mit Achterbahn des Lebens. Elia eben noch hat den Regen herbeigebetet, könnte man denken, und jetzt will er sterben. Man könnte denken, wer solche spirituellen Erfahrungen gemacht hat, der Hoffnung in Trockenzeiten, wer solch eine Erfrischung erlebt hat, der müsste doch stark sein und belastbar und geborgen. Aber das Leben ist komplizierter. Auch das geistliche Leben. Elia hat es nämlich übertrieben. Ja, auch das gibt es beim Thema Spiritualität. Es gibt auch ein zu viel, ein Overdoing. Es gibt auch ein zu wenig Bibel lesen und beten, und es gibt auch ein zu viel Bibel lesen und zu viel bieten und zu viel Worship hören. Denn im Rausch für Gott, im Eifer für Gott, in der Leidenschaft für Gott hat Elia nicht nur Feuer vom Himmel gebetet, sondern im Rausch für Gott hat er die Baalspriester töten lassen. An seinen Händen klebt Blut und deswegen verfolgt ihn Isebel und deshalb will sie ihn töten und deswegen verfolgen ihn auch Schuldgefühle, weil er was getan hat, was Gott gar nicht wollte. Elia hat es übertrieben. Aber Gott ist barmherzig. Diesen ängstlichen Elia versorgt Gott. Den lebensmüdigen und übereifrigen Elia in der Wüste versorgt er mit frischem Brot und Wasser und erstmal Schlaf und dann schenkt er ihm wieder Kraft, aus diesem Wasser, aus der Wüste herauszugehen zum Horeb. Und dort verkriecht sich Elia in einer Höhle, um zu schlafen. Und erneut hört Elia Gottes Stimme. Und da steht nicht, dass es eine akustische Stimme Gottes ist. Es ist der Geist Gottes, der in ihm wohnt und der ihm einen Gedanken schenkt. Eine Frage vor dem Einschlafen. Da kommen manchmal Fragen und manchmal sind diese Fragen Gottes Stimme. Er hört die Frage, was tust du hier, Elia? Und Gott fragt das nicht, weil er das nicht weiß, weil Gott nicht wüsste, was ihn antreibt, sondern Gott fragt ihn nach seinen Antreibern und er lädt ihn ein mit dieser Frage, sei ehrlich vor mir, Elia, was tust du hier? Sag mir, wie es dir geht und wie du die Welt siehst. Und wisst ihr, was er sagt? Wir haben das in der Textlesung gehört, 1. Könige 19, 9 bis 14. Alles habe ich für dich getan. Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Die Israeliten, die haben deinen Bund verlassen. Die haben deine Altäre zerrissen und deine Propheten mit einem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie mich umbringen. Wisst ihr, was er quasi übersetzt? Gott sagt, ich bin der Beste. Ich habe mich mehr eingesetzt als alle anderen. Und die anderen sind schuld. Und die anderen sind böse. Und zum Dank muss ich jetzt auch noch um mein Leben fürchten und mich hier in einer Höhle verstecken. Hey Gott, das ist ungerecht. Wisst ihr, was ihr Elia anzweifelt? Die Gerechtigkeit Gottes, den Sinn seines Lebens oder überhaupt des Lebens. Und er zweifelt an der Bösartigkeit, verzweifelt an der Bösartigkeit seiner Menschen und an seiner Einsamkeit. Der Elia, der Vorbild des Glaubens. Und Gott, der belohnt diese Ehrlichkeit. Es ist erstaunlich in der Seelsorge Gottes. Er sagt ihm nicht, stimmt gar nicht, was du sagst. Es sind noch 7000 übrig. Das erfährt Elia später. Gott sagt auch nicht, es stimmt nicht, ich bin nicht ungerecht. Du kannst die Zusammenhänge nur nicht verstehen. Nein, Gott lässt das einfach stehen. Er hat ihn ja gefragt, was tust du hier? Sag mir mal ehrlich, wie siehst du gerade deine Welt? Die Gemeinde, die Corona-Welt, die Situation. Und dann sagt Gott, komm raus, stell dich auf den Berg von Herrn. Er sagt zu ihm, komm raus aus der Höhle, öffne dich für mich. Das ist seine Antwort auf diese Rede Hiobs. Hiobs sage ich schon, ja, Elia. Komm raus aus deiner Filterblase, in der du immer das Gleiche hörst und die anderen das verstärken, was du sowieso schon denkst. Komm raus aus deiner Trotzhaltung, unter deiner Bettdecke der Selbstgerechtigkeit. Komm raus, tritt in die Höhle und öffne dich, wie ich bin, wie ich sein kann, sagt Gott. Und am Eingang der Höhle, da will Gott zeigen, wie er ist. Und zwar anders als die Festlegung, die Elia schon getroffen hat. Elia dachte, Gott, das ist eine übermächtige Kraft, das ist Power, das ist Auferstehungskraft. Mit der hatte nämlich Elia den Sohn der Witwe von Sarepta vom Tod zum Leben erweckt. Und Elia dachte, Gott ist im Feuer, denn das hat er vom Himmel herab gebetet, nachdem die Baalspriester sich aufgeritzt haben und gesagt haben, Baal, erhöre uns, hat er Feuer vom Himmel geschenkt, nachdem Elia nur leise gebetet hat. So dachte er, ist Gott. In Wunder und Zeichen, in Kraft, in Auferstehung. Und bis heute haben solche Sehnsucht nach Wunder, nach Zeichen, Konjunktur. Gott soll doch mal endlich wieder seine Kraft zeigen. Und es geschehen bis heute Zeichen und Wunder, bis heute. Nur Jesus sagt einmal kritisch in Johannes 4,48, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und er wollte sagen, ich bin das Zeichen. Was wollt ihr noch mehr? Ich könnte Zeichen und Wunder tun, ihr würdet es doch nicht glauben. Und am Eingang der Höhle schenkt Gott seine Zeichen. Gewaltiger Sturm, wie bei einem Gewitter, so wie Gott zu Hiob geredet hatte. Sturm, aber Gott ist nicht im Sturm in dieser Situation. Und dann kommt Erdbeben, aber Gott ist nicht im Erdbeben, wie er bei Mose beim Erdbeben gewesen ist. Und Feuer, aber Gott ist nicht im Feuer in dieser Situation, wie er bei Elia auf dem Karmel war oder im Dornbusch. Nein, ein sanftes, feines Flüstern. Das kannte Elia noch nicht in seiner Spiritualität. Sieger Köder hat diese Szene wunderschön gemalt. Ich hoffe, dass ich die Bildrechte nicht verletze, sonst verzeihe mir Gott. Elia in der Höhle und auf seinen Händen ein Blatt. Was für ein wunderschöner Ausdruck für dieses ein sanftes Säuseln, a tender whisper. Ein Blatt auf der Handfläche, etwas ganz Unscheinbares, eine Berührung. So alltäglich auch, Blätter gibt es auch dort viel. So alltäglich kann Gottes leises Reden sein. So fein kann Spiritualität sein. Elia nimmt ein sanftes Wehen wahr. Und Gott fragt ihn erneut, was tust du, Elia? Und Elia legt dieselbe Platte auf wie immer. Er sagt dasselbe nochmal. Ich bin allein und ich habe mehr getan als alle anderen. Und seine innere Veränderung braucht längere Zeit, braucht mehr Zeit. Er sagt genau dasselbe wie vorher. Seine Veränderung braucht noch Zeit. Obwohl er gerade Gottes sanftes Wehen gespürt hat. Aber Gott hat ihm gezeigt, Elia, du kannst ehrlich sein von mir. Ich erlaube dir sogar, dass du mir zweimal oder dreimal denselben Unsinn erzählst, denn es ist nicht wahr, was er sagt. Nicht alles, was er sagt, ist wahr. Aber Gott zeigt sich ihm auf neue Art, ganz alltäglich, ganz leise, im Alltag. Und er sagt ihm nur, bitte verkriech dich nicht wieder in deine Höhle, sondern tritt raus und geh los. Meine vier Fragen an dich und vielleicht ja, vier Haltungen für spirituelles Wohlbefinden. Vielleicht ist eine der Haltungen dabei, die du in nächster Zeit mal einüben willst oder mehr beachten, wie auf eine Tankanzeige. Halte Ausschau. Warte auf die kleine Wolke der Hoffnung in der Trockenzeit. Halte Ausschau. Höre den Regen. Hoffe darauf, dass Gott die Situation verändern kann. Vielleicht hast du schon ganz viel versucht, aber höre den Regen. Sei ehrlich vor Gott. Er wird dich nicht dafür maßregeln, wenn du sagst, wie du deine Welt siehst, auch wenn Gott sie anders sieht. Und das vierte, komm heraus aus der Höhle, öffne dich, wie dieses Blatt, das auf deine Hand fallen darf. Öffne dich und spüre, dass Gott anders sein kann, als du bisher dachtest, als deine Erwartung. Dein Horizont. Ich finde das unglaublich berührend, dass in Trockenzeiten, in Wüstenzeiten und auch in Höhlenzeiten Gott erfahrbar ist. überall. Und sei es in der Berührung eines Blattes, die dich spüren lässt, wie sanft Gott mit dir umgeht. Ich wäre gern einer, der hört, der losgeht und tut, was er hörte. Und der beim Gehen ein Hörender bleibt. Amen.